Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Kündigt sich in Cannes mit Wes Andersons Weltpremiere ein neuer Blockbuster an? Wer hat den International Booker Prize gewonnen und wie macht Michel Houellebecq aus seinem eigenen Skandal ein neues Buch? Themen dieser Stunde. Kann. Bislang scheinen die Kinokritikerinnen und Kritiker ganz angetan vom Wettbewerbsangebot der 76. Internationalen Filmfestspiele. Deshalb ist Filmredakteur Patrick Wilinski aus Frankreich zugeschaltet, denn der neue Film von Wes Anderson hatte heute Abend Weltpremiere. Ich habe gelesen, für den neuen Wes Anderson-Film hätte Scarlett Johansson für sehr kleines Geld mitgemacht. Ist Asteroid City auf Sparflamme gemacht?
Nee, ganz und gar nicht. Es ist ein Film, der wieder das Übliche an Detailreichtum präsentiert, was ja diesen Regisseur auszeichnet. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ganz Hollywood hat mitgespielt. Also die Besetzungsliste ist so lang, die passten heute gar nicht alle auf den roten Teppich. Dabei nimmt uns der Film mit ins Jahr 1955 in eine fiktive Wüstenstadt, die da irgendwo im Nirgendwo zwischen Nevada und Kalifornien etabliert ist. Eltern und Schüler aus dem ganzen Land kommen dahin, um an einem sogenannten Stargazer Kongress teilzunehmen. Das ist so eine Art wissenschaftlicher Wettbewerb, der Amerika im Rennen zum Mond voranbringen soll. Aber das ist natürlich nur eine Kulisse für die vielen kleinen Geschichten und Vignetten über trauernde Eltern, über intelligente Kinder, die mit ihrer Intelligenz aber irgendwie selbst so sozial gestört sind. Das ist alles interessant, weil der Film erzählt viel über Fremdwerden zwischen Eltern und Kindern, und Wes Anderson findet auch ein sehr schönes Bild für diese Fremdheit, indem er nämlich plötzlich ein UFO landen lässt. Und was gibt es Fremderes als ein Wesen aus einer anderen Welt?
Höre ich da Begeisterung oder eine gewisse Zurückhaltung?
Ich bin etwas zurückhaltend, weil das ein Regisseur ist, der mich zumindest nie wirklich ranlässt an diese Figuren. Das sind ja auch Schauspieler, die sehr stoisch ihren Text aufsagen. Und ich komme mir immer vor wie ein Zaungast. Es gibt viel zu sehen, auch viele Schauspieler. Und es gibt auch lustige, schöne Momente. Aber der Regisseur Anderson, er erzählt nicht wirklich. Er interessiert sich nicht für die Konflikte der Figuren. Das ist nun wieder ein Film, wo er es zumindest ein bisschen probiert. Deshalb hat mir der Film schon ganz gut gefallen. Aber für ihn wäre es schon mal gut, mal hinter diese spielzeughaften Welten zu steigen und mich in diesen Kosmos viel näher ranzulassen. An die Figuren, und das bedeutet ja im Kino an die Emotionen.
Aber für alle, die die Effekte und die schrägen Ansätze von Wes Anderson lieben, womit wartet er denn in diesem Film auf?
Ja, also Wüste ist halt Wüste. Da gibt es im ersten Moment nicht so viel zu sehen. Aber er hat, dieses Asteroid City ist eigentlich so eine Bungalowstadt. Und diese Wohnbungalows stehen so nah beieinander, dass man vom Wohnzimmer aus gemütlich mit der duschenden Nachbarin sich unterhalten kann. Und daraus entstehen wirklich wunderbare kleine Momente. Also wenn man so will, diese Architektur der Stadt, da kann man sich schon so ein bisschen an diesen skurrilen Figuren erfreuen. Aber darüber hinaus ist das jetzt auch nicht wirklich innovativ.
Heute auch im Wettbewerb gezeigt Club Zero oder Der Club Null der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner. Thema: Nahrung als Ersatzreligion.
Jede Art von Religion oder auch Ideologie geht sehr oft Hand in Hand mit einem Heilsversprechen. Und dazu gehört eben auch eine gewisse missionarische Botschaft, die man den anderen überbringen will. Und das ist sicherlich auch das Gefährliche daran, vor allem wenn sich eine Gruppe radikalisiert. Und das Heilsversprechen ist auch in Club Zero dabei, ihr werdet ewig leben. Und in der Nahrungsreligion, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, gibt es natürlich das Heilsversprechen Gesundheit, langes Leben, ewige Jugend.
Patrick, aus welcher Perspektive ist der Film erzählt?
Ja, der Film nimmt uns mit in ein britisches Internat und dort in ein Unterrichtsfach namens bewusstes Essen. Die Lehrerin ist so eine harte Verfechter von weniger Essen überhaupt im Leben. Und wir lernen die Schüler dieser Gruppe kennen. Ist eine kleine Klasse. Einige machen mit aus Klimagründen, wollen das Klima schützen. Andere wollen abnehmen. Ein anderer Schüler nimmt nur teil, weil er mehr Punkte für ein Stipendium braucht. Doch mit der Zeit setzt sich dieser Diätplan in den Köpfen der Kinder fest. Also sie beginnen immer weniger zu essen, um irgendwann in diesen Club Zero aufgenommen zu werden. Das sind angeblich Menschen, die leben ohne zu essen. Und in Wirklichkeit erzählt Jessica Hausner hier das uralte Märchen vom Rattenfänger von Hameln. Diese Lehrerin ist nämlich nichts anders als jemand, der die Leere in den Leben dieser Kinder füllt mit einer Ideologie, weil die reichen Eltern diese Kinder einfach in diesem Internat abgelegt haben, sich nicht für sie interessieren, nur noch mit Zoom kommunizieren. Und diese Kinder sind einfach einsam. Und sie suchen jemanden, der das füllt. Und da treffen sie eben auf so eine sektenhafte Lehrerin, die ihnen beibringen möchte, je weniger ihr esst, desto glücklicher seid ihr. Und dem folgen sie dann auch.
Also natürlich kann ich jetzt nicht nach dem Ende fragen, dann kriege ich Schelte. Aber unorthodoxe Bilder, das sind ja Hausners Markenzeichen. Wie setzt sie diese Vorliebe in Club Zero um?
Ja, sie spielt mit Elementen des Horrorfilms. Also diese Schuluniformen dieser Kinder, die leuchten in so einem Würgereiz erzeugenden Pastellgelb. Also man muss auch manchmal weg von der Leinwand gucken, weil irgendwann nervt es einen tierisch. Und je weniger die Schüler essen, desto größer werden diese Klamotten, die sie tragen. Also sie verschwinden förmlich im Bild. Damit spielt sie wunderbar, auch mit so einem gewissen Horror auf der Tonspur. Da sind so Bongo-Trommeln. Man weiß auch gar nicht, woher das wirklich kommt. Aber es ist ja ein sehr aktueller Film, der davon auch spricht, dass man sie sehr schnell radikalisiert, wenn man irgendeiner Ideologie hinterherläuft und dass diese Radikalisierung selten gut endet. Und das ist ja dann wieder eine recht konventionelle Horrorstrategie, die Hausner aber wirklich sehr konsequent in ihrem Konzept aufgehen lässt.
Aki Kaurismäki, der große Finne, hatte angekündigt, in Rente zu gehen, hatte aber nicht umgesetzt, wie das viele ältere Herren in diesen Zeiten tun. Freuen sich jetzt nicht nur Fans über Fallen Leaves, der lief hier heute auch.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Also Kaurismäki ist jetzt zurückgekommen, um den Ukraine-Krieg in seinen Erzählkosmos zu überführen. Im Radio, in diesem Film gibt es immer schreckliche Nachrichten aus Mariupol und auch in seiner ja eigentlich immer kargen Farbdramaturgie dominiert Gelb und Blau, also die Farben der ukrainischen Fahne. Und im Vordergrund gibt es die übliche Kaurismäki-Geschichte. Ein einsamer Alkoholiker verliebt sich in eine traurige Supermarktarbeiterin. Irgendwie kommt sie doch zusammen. Am Ende kann man ja sagen, dass Kaurismäki aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um uns zu sagen, die Welt geht vor die Hunde, aber es gibt noch die Liebe, aber es gibt noch das Kino. Und ich finde, so Botschaften von Hoffnung und Solidarität, die sind gar nicht so banal.
Patrick Wilinski über den 8. Wettbewerbstag der Internationalen Filmfestspiele in Cannes. Berlins Mitte, mehr Freiflächen zwischen Rotem Rathaus und Marx-Engels-Forum, dieses Konzept ist gesetzt. Trotzdem gibt es Unermüdliche, wie einst Wilhelm von Bodin, der maßgeblich den Wiederaufbau des Berliner Hohenzollernschlosses durchboxte, die weiterhin für eine historische Rekonstruktion kämpfen. Zu ihnen gehört Benedikt Göbel, der gestern in Fazit sagte:
Uns als Stiftung Mitte Berlin schwebt eine Bezugnahme auf den Vorkriegsgrundriss vor bei der Neugestaltung dieses besonderen Stadtraums, aber kein Abriss der DDR-Bebauung. Wir möchten gerne eine Symbiose aus den jetzigen Gebäuden, die dort stehen, und den verlorenen räumlichen Qualitäten. Wir möchten, dass es wesentlich dichter bebaut ist, aber nicht zu Ungunsten der vorhandenen DDR-Gebäude. Die sind ja alle genutzt, großteils für Wohnungen, für Wohnzwecke, und das möchten wir gerne erhalten.
Benedikt Göbel von der Stiftung Mitte Berlin. Falk Jäger beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Architektur und Stadtgeschichte. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Den Vorkriegsgrundriss von Berlin wiederherstellen und DDR-Bauten, ich sag mal in Klammern, endlich zu bewahren, hätte das für Sie Charme?
Das hat zum Teil Charme. Also ich würde nicht dafür plädieren, den Vorkriegsgrundriss zu rekonstruieren, weil der natürlich auch sehr eng war und weil der nur dann Sinn hat, wenn man die Gebäude, die dort gestanden haben, auch eins zu eins rekonstruieren würde. Aber das ist aus heutiger Sicht nicht unbedingt sinnvoll. Dafür würde ich nicht plädieren.
Was wäre denn für Sie wünschenswert?
Also wir wissen ja eigentlich, wie eine funktionierende urbane Innenstadt aussehen müsste. Die muss dicht sein, die muss kleine Parzellen haben, dass die Häuser nicht zu groß werden. Die muss eine Nutzungsmischung haben, eine sehr starke mit Wohnen und Gewerbe und Läden in den Erdgeschossen. Die Erdgeschosse müssen vor allem alle genutzt werden, intensiv genutzt werden. Und wenn man diese Dichte hat, dann entsteht urbanes Leben. Und genau das bräuchten wir in der absoluten Innenstadt von Berlin.
Das deckt sich in Teilen mit dem, was Benedikt Göbel gestern in Fazit gesagt hat. So ein Vorschlag schafft das glückselige Investoren?
Ich denke schon, aber das Problem ist, dass die Senatsverwaltung natürlich versucht, große Investoren heranzukriegen, und die großen Investoren, die wollen und brauchen große Grundstücke, und dann bauen sie da große Klopper hin, anstatt einzelne Gebäude, die von unterschiedlichen Architekten gestaltet werden, sodass ein interessantes Stadtbild entsteht. Das ist das A und O, dass man kleine Parzellierungen hat. Und dann kann man natürlich ein relativ enges enges Straßennetz dort wieder aufbauen. Man kann vor dem Roten Rathaus einen schönen Platz erzeugen mit Arkaden ringsherum, einen Platz, auf dem auch mal demonstriert werden kann, auf dem ein Markt stattfinden kann und so weiter. Dann kann man die wichtigen Gehverbindungen hin zum Dom, kann man mit diesen Straßen nachvollziehen. Das heißt, es wäre ein bisschen anderes Straßennetz als vor dem Krieg, aber eben ähnlich dicht.
Nehmen wir doch mal die Gegend rund um die Dresdner Frauenkirche mit einer Bebauung, die tut, als sei der Barock auferstanden. Stadträume neu zu entwickeln, fehlt da der Mut oder die Fantasie oder was ist so maßgeblich, dass der Rekonstruktionsgedanke in Deutschland immer wieder aufploppt?
Naja, man hat eben einfach nicht den Mut, mal solche an Historie orientierten Stadträume mit moderner Architektur zu bauen. Man baut einfach viel zu groß. Wir müssen eine dichte urbane Stadt erzeugen, aber mit moderner Architektur, die sich sehen lassen kann, und zwar mit differenzierter moderner Architektur. Nicht mit langweilig gerasterter, sondern mit differenzierter, mit kleinen Parzellen, mit schmalen Häusern, die aber alle unterschiedlich sind von unterschiedlichen Architekten. Und dann wird sich ein interessantes Stadtbild ergeben. Dann haben wir eine urbane Stadt.
Haben Sie ein Beispiel, wo das geklappt hat? Denn das, was ich zumindest wahrnehme, überall in Deutschland, sind genau diese gerasterten Neubauten, die Sie überall in die Welt stellen könnten.
Ja, da gibt es leider Gottes sehr wenig Beispiele. In Wien, Aspern, das ist ein ehemaliges Flughafengelände, das hat man mit einem Bebauungsplan so gestaltet, dass man da also nicht ein Straßenraster draufgelegt hat, sondern geschwungene Straßen, Platzfolgen und so weiter. Dort entsteht sowas, wie ich mir das vorstelle.
Nun ist der Drops in Berlin mit viel freier Fläche zwischen Rotem Rathaus und Marx-Engels-Forum offensichtlich gelutscht. Die Entscheidungen sind getroffen. Oder sehen Sie jetzt, wo auch wir darüber reden, am Horizont nochmal eine Grundsatzdebatte herannahen, die Stadtbaudirektorin Karlfeld nicht ungelegen kommen könnte?
Naja, diese Debatte, die wurde ja in den letzten Jahren geführt, die hat aber zu keinerlei Ergebnissen innerhalb der Verwaltung geführt. Es gab ja Workshops, es gab Befragungen, Bürgerbefragungen und so.
Eine neue Altstadt zu konfigurieren, bräuchte es dafür transparentere Verfahren? Ist das in Deutschland ein Closed Shop?
Ja, man bräuchte vor allem eine Stadtregierung, die in diese Richtung marschiert und die dann endlich mal Pläne in dieser Richtung auch ausarbeiten lässt und zeigen lässt, die Wettbewerbe auslobt, wo Architekten dann endlich mal nach solchen Kriterien auch eine lebendige Innenstadt entwerfen sollen. Wenn sowas mal an den Wänden hinge als Planung, dann denke ich mal, würde man auch die Bürger dazu bringen, dass sie sich dafür einsetzen.
Der Architekturhistoriker Falk Jäger über Berlins historische Mitte. Ich danke, dass Sie da waren.
Danke auch.
Bloß nicht Erdogan. Prominente türkische Künstlerinnen und Frauenrechtlerinnen warnen 5 Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt vor Finsternis in ihrer Heimat. Auch weil 2 ultranationalistische Parteien bei der Parlamentswahl am 16. Mai an der Seite von Erdogans AKP in die Regierung eingezogen sind. Susanne Güsten in Istanbul, wer hat den Aufruf unterschrieben?
Ja, der hat richtig Feuer gefangen, binnen weniger Tage, wenn nicht Stunden, obwohl er von einer relativ kleinen linken Frauengruppe kam. Also mindestens 200 nach meiner Zählung und von den Erstunterzeichnern nur sehr bekannte Schriftstellerinnen, Musikerinnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Akademikerinnen, bekannte Journalistinnen und Frauenrechtlerinnen. Und das sind nur die Erstunterzeichnerinnen, die auf diesem Aufruf aufgelistet sind, um andere zu inspirieren und anzuziehen. Also es geht gar nicht mal um die Hunderten, Tausenden, Zehntausenden Frauen, die das auch unterschreiben könnten, sondern das sind jetzt wirklich prominente Künstlerinnen und Kulturschaffende. Also die wird man in Deutschland jetzt vielleicht auch nicht alle kennen, aber hier sind doch viele Bekannte darunter. Und es sind auch klangvolle Namen von Autorinnen, die man auch in Deutschland vielleicht schon mal gelesen hat, die übersetzt sind jedenfalls, wie die Romanautorin Ayşe Kulin oder die Sachbuchautorin Ece Temelkoran, die ist, glaube ich, auch ins Deutsche schon übersetzt worden. Dann ist zum Beispiel die Folkmusikerin İlkay Akaya, von der hat man letztes Jahr gehört, weil sie hier Auftrittsverbote bekommen hat in der Türkei. Also es sind hunderte sehr prominente Künstlerinnen und Kulturschaffende.
Was steht denn im Programm der beiden Parteien, weshalb in dem Aufruf Frauen vor Verhältnissen wie im Iran und in Afghanistan gewarnt werden?
Ja, das sind schon ziemlich extreme, extremistische Parteien und Programme. Parteien, muss man sagen, die es eigentlich gar nicht in das türkische Parlament hätten schaffen können, denn es gibt hier eine 7%-Hürde. Über die hätten die das nie geschafft. Das sind wirklich Parteien am äußersten Rand. Sie sind Huckepack ins Parlament getragen worden von der Regierungspartei AKP, weil Erdogan versucht hat, sein Bündnis möglichst groß zu machen, weil es ja um jeden Prozentpunkt ging, so dachte man. Aber das sind schon wirklich, also aus westlicher Sicht, auch extrem frauenfeindliche Parteien und Programme. Die eine heißt Neue Wohlfahrtspartei, die andere heißt Hüdapar und hatte in den 90er Jahren Verbindungen zu einer Terrorgruppe, die furchtbar grausame Morde begangen hat im Kurdengebiet. Und in den Programmen wird unter anderem gefordert Geschlechtertrennung im öffentlichen Leben. Also überall, wo Frauen Dienstleistungen empfangen, dürften auch keine Männer mehr arbeiten, an Schulen, an Krankenhäusern. Also durchweg Geschlechtertrennung im öffentlichen Leben. Dann wollen beide Parteien unbedingt das Gesetz zum Schutz vor häuslicher Gewalt abschaffen. Damit haben sie auch Wahlkampf gemacht. Das haben sie propagiert. Sehr zum Entsetzen auch der Frauen innerhalb der AKP, muss man sagen, die dieses Gesetz geschaffen und sich sehr dafür engagiert haben. Die waren sehr stark gegen dieses Bündnis mit den beiden Extremistenparteien, aber sie haben sich offenbar nicht durchsetzen können. Andere Forderungen, die vertreten haben, ist keine Unterhalts- oder Beschränkung von Unterhaltszahlungen an geschiedene Frauen, natürlich ganz klar Homosexualität ächten, außerehelichen Geschlechtsverkehr zur Straftat erklären. Also sehr extreme Forderungen auch für die Türkei.
Wie erklären Sie diesen späten Aufruf? Wurden diese Parteien vor der Parlamentswahl nicht ernst genommen? Das Kind ist ja so gesehen jetzt schon in den Brunnen gefallen.
Ja, das liegt an der Euphorie, mit der die Opposition in diese Wahl gegangen ist. Also man war in den letzten Wochen vor der Wahl ganz überzeugt, davon ganz beseelt, dass man Erdogan jetzt endlich weg hat und auf jeden Fall die Mehrheit im Parlament bekommt. Also diese Parteien wurden tatsächlich nicht ernst genommen. Das war so undenkbar, dass solche Parteien nach 100 Jahren, in denen es das Parlament gibt, ganz unter Umgehung dieser 7%-Hürde in das Parlament kommen. Das hat man sich gar nicht vorstellen können. Und man war fest davon überzeugt, wir gewinnen die Wahl und alles andere sehen wir hinterher. Das war also wirklich übertriebene Euphorie vorher.
Am Sonntag stehen nun die Chancen für Präsident Erdogan gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu zu gewinnen recht gut. Auch der Sozialdemokrat schwingt aber nationalistische Sprüche und scheint von Frauenrechten wenig zu halten, also am Ende Pest oder Cholera.
Ja, also man muss jetzt schon festhalten, das türkische Parlament besteht jetzt schon zu 2/3 aus Nationalisten. Das liegt nicht nur am Regierungslager, sondern auch an der Opposition. Also Nationalismus ist der große Trend, ist die neue Religion sozusagen in der Türkei. Und auch Kemal Kılıçdaroğlu und seine Partei, die Kemalistische Volkspartei, haben nie daraus ein Hehl gemacht, dass sie Nationalisten sind. Sie sehen sich eher als Linksnationalisten, waren aber auch alliiert mit einer rechtsnationalistischen Partei. Also Nicht-Nationalisten sind jetzt tatsächlich die Minderheit im Parlament. Was die Frauen angeht, ist natürlich die Opposition um und hinter Kemal Kılıçdaroğlu das weit geringere Übel. Also die rechtsnationalistische Partnerin von Kılıçdaroğlu im Bündnis, die Parteivorsitzende, ist eine sehr durchsetzungskräftige Frau oder eine Parteivorsitzende. Also es ist völlig klar, aus der weiblichen Sicht, aus Sicht der Frauen und der Frauenrechte, ist die Opposition immer noch das weitaus kleinere Übel, auch wenn die Frauenbewegung ihr sehr entschlossen und verbittert vorwirft, dass sie auch nicht genug Frauen aufgestellt hat und nicht dafür gesorgt hat, dass Frauen sich im Parlament selbst verteidigen können, dass sie auch die Haltung einnimmt, ja, wir verteidigen eure Frauenrechte dann schon, wenn wir im Parlament sind. Aber auch in diesem Parlament sind jetzt zwar ein historischer Höchststand, aber nur 20% Frauen.
Warum heißt es denn dann aber in dem Aufruf, Erdogan wäre die Finsternis und das Gegenteil das Licht?
Ich glaube, unter Licht verstehen die Frauen das, was sie selber geschaffen haben und dass sie daran festhalten wollen. Das können sie nur bei einem Oppositionssieg. Das ist sozusagen die letzte Chance. Also es wird gesehen als die letzte Ausfahrt vor dem Weg nach Afghanistan. Also es ist jetzt noch eine Chance, im Licht zu bleiben.
Die Journalistin Susanne Güsten in Istanbul über den Aufruf, den hunderte türkische Künstlerinnen und Frauenaktivistinnen, prominente Frauen in der Türkei unterschrieben haben, bevor am Sonntag die Stichwahl zum Präsidentenamt in der Türkei stattfindet. Weiter geht's mit Frederik Würwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der International Booker Prize geht in diesem Jahr an Georgi Gaspardinov. Der 1968 in Bulgarien geborene Autor ist für seinen Roman Zeitzuflucht ausgezeichnet worden, der auch auf Deutsch vorliegt. Neben Gaspardinov standen Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Mexiko, Elfenbeinküste, Guadeloupe, Südkorea und Spanien auf der Shortlist. Der britische Literaturpreis zeichnet seit 2016 jedes Jahr einen fremdsprachigen, ins Englische übersetzte und im Vereinigten Königreich veröffentlichten Roman aus. Den Preis von 50.000 Pfund teilen sich Gewinner und Übersetzer. Die wechselnde Jury kommt dieses Jahr aus Marokko, der Ukraine, den USA, Großbritannien und Malaysia. Der Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden landet vor dem Bundesgerichtshof. Bisher haben drei Angeklagte Revision gegen das Urteil des Landgerichts Dresden dazu eingereicht. Die Frist läuft noch bis Mitternacht. Bei dem Einbruch hatten die Täter 21 historische Schmuckstücke im Gesamtwert von mehr als 116 Millionen Euro erbeutet. Vergangene Woche waren 5 junge Männer aus dem Berliner Remo-Clan zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Sie hatten im Rahmen einer Übereinkunft mit der Justiz im Dezember den Großteil der Beute zurückgegeben und dafür mildere Strafen erhalten. Bei der Flutkatastrophe in Italien sind auch zahlreiche Kulturgüter, Museen und Bibliotheken beschädigt worden. Betroffen sind unter anderem die Gärten der Villa Spada in Bologna und das Mittelaltermuseum der Stadt. Das teilte die Region Emilia-Romagna auf ihrer Internetseite mit. In eine mehr als 550 Jahre alte Bibliothek sei Wasser eingedrungen. In einem Museum der Kapuzinerinnen wurden 6 Fresken beschädigt. Das italienische Kulturministerium nimmt derzeit Schadensmeldungen aus der Katastrophenregion auf. Danach sollen Maßnahmen zum Wiederaufbau vorgelegt werden. Ein Plan zur Finanzierung wurde bereits jetzt bekannt. So will die Regierung den Eintritt für italienische Museen vorübergehend erhöhen um 1 Euro pro Ticket. Der Komponist, Dirigent und Regisseur Walter Haupt ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie bereits vor 6 Tagen im Alter von 88 Jahren in München. Haupt gründete und leitete die Experimentierbühne an der Bayerischen Staatsoper den Marstall. Die Olympischen Spiele in München 1972 eröffnete er mit einer Licht- und Hologrammschau. 1978 realisierte er zusammen mit Karl Orff dessen mehrchöriges Orchesterwerk Entrata als Hörerlebnis mit Musik, Licht, Feuer und Wasser als sogenannte Klangwolke über der Münchner Innenstadt. Unter diesem Schlagwort realisierte er von da an Open-Air-Inszenierungen, die ein Millionenpublikum erreichten. Es habe Zeiten gegeben, da sei das Komponieren sein Lebensinhalt gewesen, erinnerte sich Haupt einmal in einem Interview.
Aber trotzdem, es gab dann wieder Zeiten, da wollte ich eigentlich viel lieber dirigieren. Und es gab aber auch Zeiten, da habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste unbedingt inszenieren. Und das wechselte sich eigentlich immer so ständig ab.
Der Komponist, Dirigent und Regisseur Walter Haupt, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist.
Kunst zwischen 1800 und 1968. Das Städelmuseum zeigt fast 100 Künstlerinnen und Künstler, die Reliefs geschaffen haben. Ab morgen ist die große Werkschau in Frankfurt am Main zu sehen. Alexander Eiling, der Chef der Sammlung Moderne Kunst, gehört zu den Kuratoren der Ausstellung. Und ich wollte von ihm wissen, was ihm an diesem Kunsthybrid so lieb und teuer ist. Schönen guten Abend, Herr Eiling.
Guten Abend.
Die Ausstellung herausragend zu nennen, ist ja ein tolles Wortspiel. Was ist für Sie der Reiz eines Reliefs?
Ja, also es ist ja ein Wortspiel im Sinne, dass ein Relief ja eigentlich ein aus der Fläche herausragendes Bildwerk ist. Und die Doppeldeutigkeit liegt natürlich auch darin, dass wir natürlich eine ganze Menge herausragende Künstler und Künstlerinnen in der Ausstellung zeigen, die sich mit dem Thema Relief befasst haben. Das Relief gilt von jeher so ein bisschen als eine Zwischengattung. Also es ist Bildhauerei, es ist Malerei, da gibt es schon seit der Antike Streitigkeiten drüber und auch die Renaissance hat sich da an einer Definition versucht. Aber wie das so ist, manchmal sind die Gattungen, die man nicht so richtig definieren kann, für Künstler fast die interessantesten, weil man in Zwischenbereichen arbeiten kann, man kann bildhauerisch arbeiten und zugleich sich ein bisschen auch ja fast wie ein Maler austoben, weil man im Relief den Vorteil hat, dass man eine Platte hat, auf der man arbeitet und insofern auch den Umraum gestalten kann um die Figuren. Das können die Bildhauer, die freistehende Skulpturen machen, ja nicht.
Ursprünglich war das Relief ein Schmuck in antiken Zeiten. Dann gab es Zäsuren, die auch in ihrer Ausstellung sichtbar werden. Welche waren das? Was passierte vor 160 Jahren beziehungsweise in den letzten Jahren der 1970er Jahre?
Ja, man muss dazu sagen, es ist so eine Art Sattelzeit. Um 1800 herum beschäftigen sich viele Künstler mit dem antiken Relief, also Darstellungen, die eigentlich an antike Sarkophagreliefs beispielsweise gemahnen. Die Figuren sind wirklich konturenhaft, exakt herausgeschnitten, die Köpfe meist auf einer Höhe. Und es ist eine bildparallele Erzählung, die wird am Betrachter vorbeigeführt und dann fängt an, man im Grunde genommen die Lesrichtung umzukehren. Da gibt es Beispiele, wie also plötzlich nicht, dass mehr bildparallel erzählt wird, sondern wie plötzlich aus dem Relief etwas herauskommt. Wir haben ein wunderschönes Beispiel von Jules Dalloux, den Entwurf für das Denkmal eines Rennfahrers, Émile Levasseur. Das war der erste Tote im Autorennsport und der dreht die Erzählrichtung einfach um, indem dieses Rennauto auf uns zurast, aus dem Relief heraus, aber trotzdem noch der Fläche verhaftet bleibt. Und das ist eine Form von perspektivischer Gegenstoß, der sich da entwickelt, dass der Relief wird dynamischer, es kommen malerische Effekte mit hinein und schließlich endet unser Untersuchungszeitraum mit dem, was man so landläufig als Ausstieg aus dem Bild bezeichnet, nämlich Maler, die eigentlich eben nicht mehr Maler sein wollen, sondern die Leinwand verlassen wollen und das tun sie mit den Mitteln des Reliefs und so zeigen wir Werke von Günther Uecker mit seinen Nagelreliefs oder Yves Klein, die Schwammreliefs, die im Grunde genommen bildhauerisch auf der Platte arbeiten, auch gar nichts mehr erzählen wollen, aber den Ausstieg aus dem Bild mittels des Reliefs vollziehen.
Sie haben ja gesagt, die Künstlerinnen und Künstler konnten auch mit dem Material spielen. Jetzt haben Sie erzählt, wie das Sehen, das Betrachten herausgefordert wird. Mit welchen Materialien wurde gearbeitet, um auch die Vielfalt der Reliefgestaltung sichtbar zu machen?
Bei den Reliefs gibt es eine ungeheure Vielfalt an Materialien, muss man sagen. Sie haben auf der einen Seite natürlich die ganz klassischen Materialien wie Marmor und Bronze, aber plötzlich arbeitet man dann auch wieder in Holz oder auch in Wachs. Das sind eigentlich für das späte 19. Jahrhundert eigentlich regelrechte Avantgarde-Materialien. Die waren vorher etwas vernachlässigt oder hatten eher einen schlechten Ruf gehabt. Es gibt also eben nicht nur diese eben klassischen an der Antiken gemahnene Materialien, sondern es gibt wirklich auch Fundstücke, die eingearbeitet werden. Kurt Schwitters, der so ziemlich alles, was bei ihm im Atelier rumfliegt, in seine Reliefs mit einarbeitet. Es wird mit Laubsäge arbeiten. Bei Hans Arp, der sich von einem Schreiner im Grunde genommen Holzstücke zusägen lässt und sie dann zu Reliefschichtungen aufbaut. Es wird mit Nylonfäden gearbeitet, es wird Blech gestanzt, es wird Blech bemalt bei Picasso. Diese Bandbreite an Materialien, und das ist das, was uns in der Ausstellung auch immer weiter begeistert hat, wie groß und wie vielfältig eigentlich diese Materialien ist, um im Relief zu arbeiten. Das Relief scheint wirklich etwas Spielerisches für die Künstler auch gehabt zu haben, so dass man sich von dem klassischen Materialmix eigentlich erstmal löst.
Ich habe angekündigt, Sie zu fragen, was Ihnen an Reliefs so lieb und teuer ist. Diese Frage würde ich gerne verkoppeln mit einer zweiten Frage. Haben Sie mit der Ausstellung das Relief vielleicht auch aus ein bisschen Mitleid aus dem Mauerblümchen-Dasein geholt?
Also ich habe die Ausstellung mit zwei Kolleginnen zusammen gemacht und wir haben die Ausstellung eigentlich aus einem anderen Forschungsprojekt heraus entwickelt. Ich hatte mit einer Kollegin jetzt aus dem Projekt eine Ausstellung zur impressionistischen Skulptur gemacht und bin auf die französische Kunstkritik des 19. Jahrhunderts gestoßen. Und da gibt es eine berühmte Salon Besprechung von Charles Baudelaire 1846, in der er die Rundskulptur, also die Skulptur in Bausch und Bogen wirklich verdammt. Er sagt aber was ganz Interessantes. Er sagt, also Skulptur wäre langweilig, weil jeder Betrachter sich seinen eigenen Betrachterstandpunkt gerade suchen müsste, während der Maler diktatorisch den Standpunkt der Betrachtung vorgeben würde. Und das hat viele Künstler dazu angeregt, darüber nachzudenken, wenn sie weiterhin bildhauerisch tätig sein wollten, nicht vielleicht sich dem Relief zuwenden. Weil das Relief ja im Grunde genommen, es gibt einen Standpunkt vor, man kann den natürlich auch ein bisschen wechseln, aber im Grunde genommen ist es anzusehen wie ein Bild und es ist trotzdem eine bildhauerische Aufgabe. Also da steckt jetzt weniger Mitleid drin in dieser Wahl, als vielmehr die Freude daran, diesen Chancen- und Möglichkeitsraum, den das Relief bietet, für viele Künstlerinnen und Künstler zu zeigen, was natürlich auch Unterstützung darin erhält, wie viele Reliefs eigentlich geschaffen wurden. Also man muss sagen, vom 1800 bis dann in die 1960er Jahre ist das Relief wirklich eine nie klein zu kriegende Gattung. Es ist immer da, immer präsent und es gibt so Schwellenzeiten wie die Zeit im Ersten Weltkrieg, wo das Relief einer der Hauptausdrucksmittel wird, sei es im russischen Suprematismus oder sei es in der Dada-Bewegung. Das Relief ist da im Grunde genommen eigentlich der Herzschlag vieler, die die Kunst machen.
Sagt Alexander Eiling vom Frankfurter Städelmuseum. Dort ist die in Kooperation mit der Hamburger Kunsthalle entstandene Ausstellung herausragend, das Relief von Rodin bis Picasso von morgen bis zum 17. September zu sehen. Und Ihnen danke ich. Schönen Restabend, Herr Eiling.
Danke auch. Tschüss.
Michel Houellebecq. Vor einer Woche hatte sich erfolgreich gewehrt. Der von ihm mitbespielte Sexfilm eines niederländischen Künstlerkollektivs darf erst veröffentlicht werden, wenn Houellebecq ihn gesehen und seine Zustimmung dazu gegeben hat. Dazu passend wiederum kommt morgen in Frankreich sein neues Buch auf den Markt. Tobias Wenzel ist deshalb zum Interview nach Paris gereist.
Michel Houellebecq legt sich auf das Bett seiner Pariser Arbeitswohnung und zündet sich eine Zigarette an. Er sei beleidigt worden und habe selbst Menschen beleidigen müssen. Die Beleidigung sei ein durchaus ehrenwertes Genre, entgegnet der Autor, als ich ihn für die Beleidigungen in seinem neuen Buch kritisiere. Zu Beginn dieses Berichts über das letzte halbe Jahr geht es Houellebecq um seine vermeintlich islamophoben Äußerungen. Erstaunlich lange braucht er, um die Frage zu beantworten, ob er sich selbst für islamfeindlich hält.
Nein, letztlich nicht. Ich würde jetzt auch nicht zum Islam konvertieren, aber ich glaube in der Tat, dass man sich mit dem Islam arrangieren kann.
In einem Interview mit der Zeitschrift Front Populaire behauptete Houellebecq unter anderem, die angestammten Franzosen wollten, dass die Muslime damit aufhörten, sie zu bestehlen und anzugreifen oder ansonsten wieder fortgingen. Das löste im Dezember eine Welle der Empörung aus. Houellebecq nennt seine Äußerungen nun selbstkritisch idiotisch und stellt sie richtig.
Das tut mir sehr leid. Ich habe da so sehr vereinfacht, dass etwas sehr Falsches herausgekommen ist. In Wirklichkeit sind Muslime nicht in besonderem Maße Diebe oder Kriminelle. Aber sie leben oft in denselben benachteiligten Vierteln. Wenn man in die Banlieues in Frankreich geht, in Viertel, in denen man viele Halal-Geschäfte und viele Schleier sieht, dann sagt man fast automatisch, das muss ein Viertel sein, in dem es sicher auch Kriminelle gibt. Und da bekommt man Angst.
Nur als Opfer sieht sich Houellebecq dagegen mit Blick auf seine Teilnahme am pornografischen Film eines niederländischen Künstlerkollektivs, für den er mit jungen Frauen schlafen sollte. Der Regisseur Stefan Reutenbeek habe ihn in eine Falle gelockt. Schriftsteller und Regisseur überwarfen sich im Dezember in Amsterdam, bevor dort die eigentlichen Sexszenen gedreht wurden. Es folgten Gerichtsprozesse. Allerdings haben Houellebecq und seine Frau damals, angeblich weil sie unaufmerksam waren, einen Vertrag mit rückwirkender Geltung unterschrieben. So darf der Regisseur nun auch verwenden, was er schon im November in der Pariser Arbeitswohnung des Autors gefilmt hatte. Die Sexszene von Houellebecq und seiner Frau mit Jeannie van Rooyen, einer Freundin des Regisseurs. Ein Dreh, der laut Houellebecq nur für den Erotikkanal van Rooyens gedacht war. Material, das er damals aber nicht freigegeben habe. Aus Angst, man könne ihn und seine Frau erkennen, obwohl sie Masken trugen. Seit er daran denke, dass diese Aufnahmen gegen seinen Willen gezeigt würden, schreibt er, fühle er, was eine vergewaltigte Frau empfinde. Damit relativiert er die Vergewaltigung.
Ich weiß, dass man mir das vorwerfen wird, aber die Symptome ähneln sich.
Er habe das Gefühl, sein Körper gehöre nicht mehr ihm, habe Anzeichen von Bulimie gehabt, Scham empfunden und sich zum ersten Mal vor Sex geekelt.
Jetzt ist es wieder besser. Ich habe wieder Sex.
Das ist allerdings der Unterschied zum oft lebenslangen Trauma einer vergewaltigten Frau. Es scheint Michel Houellebecq an Empathie zu mangeln. Hochsensibel ist er im Bericht nur dann, wenn es um seine eigene Befindlichkeit geht. Er habe sich beim Dreh wie das Objekt einer Tierdokumentation gefühlt, schreibt er. Gleichzeitig entmenschlicht er selbst durch die Vergabe beleidigender Tiernamen. Nennt etwa Regisseur Reutenbeek eine Kakerlake, die er moralisch zerquetschen wolle, und Van Rooyen eine Sau. das ist widerlich und vermutlich justiziabel.
In einem Buch darf man beleidigen, wen man will,
widerspricht Michel Houellebecq. In den Filmen Reutenbeeks werden im Namen von Kunst und Kunstkritik Menschen teils heimlich aufgezeichnet und gnadenlos vorgeführt. Die Befürchtungen Houellebecqs bezüglich des Films über ihn sind also durchaus berechtigt. Aber man muss von einem Autor dieses Rangs mehr erwarten als eine primitive Abrechnung. Besser, er hätte sie nur für den Privatgebrauch geschrieben, als, wie er es selbst formuliert, Akt des Exorzismus. Zum Schluss des Interviews blickt Michel Houellebecq noch aus seinem Bett in die Zukunft.
Ich plane, ein Haus auf dem Land zu suchen und dorthin zu ziehen, wirklich etwas anderes zu machen und zu vergessen, dass diese Sache passiert ist.
Es wäre ihm und seinem Schreiben zu wünschen.
Einige Monate in meinem Leben, Oktober 2022 bis März 2023. Das neue Buch von Michel Houellebecq erscheint morgen in Frankreich und Mitte Juli dann auf Deutsch. Hat Gregor Sander die Neuerscheinung auch in den Zeitungsfeuilletons gefunden? Hier ist seine Kulturpresseschau.
Wer darf eigentlich was? Diese Frage zieht sich durch die Feuilletons vom Mittwoch. In der Süddeutschen Zeitung wird noch einmal auf den folgenden Fall hingewiesen. Die Dozentin Baha Aslan hat über den rassistischen Dreck in der Polizei getwittert. Jetzt ist sie ihren Lehrauftrag in der Duisburger Polizeihochschule los, berichtet Ronen Steinke und zitiert erst einmal den Tweet, an dem sich alles entzündete. Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Für diese Wortwahl wird Aslan nun massiv angegriffen. Der SZ-Autor steht ihr bei. Von Dreck ist jetzt viel die Rede. Von Dreck hat natürlich zuerst die Polizeidozentin selbst gesprochen. Von braunem Dreck in den Sicherheitsbehörden wohlgemerkt, was ja etwas anderes ist, als diese in Gänze so zu bezeichnen. Carolina Schwarz wird in der Taz noch deutlicher. Die Argumentation, dass wer rechte Missstände anprangert, keine Demokratie und Toleranz vermitteln könne, ist dabei an Absurdität kaum zu überbieten. Die Gleichzeitigkeit, dass rechte PolizistInnen über Jahre im Amt bleiben, während eine Antirassistin ihren Job wegen eines Tweets verliert, ist ein Armutszeugnis für die Sicherheitsbehörden. Und dass das alles gar nicht so neu ist, zeigen die folgenden Zeilen, die Steinke in der SZ aus twitterlosen Zeiten zitiert. In Deutschland, so hat Kurt Tucholsky einmal geschrieben, gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Seinen ganz eigenen Blick auf das Filmfestival in Cannes präsentiert uns Hans-Georg Rodeck in der Tageszeitung Die Welt. Es gibt inzwischen ziemlich viele rote Teppiche mit Frauen, mit Asiaten, mit Afrikanern, mit Queeren. Aber wer sieht sie sich an? Fragt Rodeck hinterlistig. Umso mehr freut sich der Berichterstatter über die vielen weißen alten Männer, die regelmäßig an die Côte d'Azur eingeladen werden und die nun wirklich jeder kennt. Thierry Frémaux, Chef von Cannes, hat zu seinem Festival diesmal Englands Altmeister Ken Loach, 86, eingeladen, des Weiteren Filme der Regisseure Martin Scorsese, 80, Aki Kaurismäki, 66, Marco Bellocchio, 83, Nanni Moretti, 69 und Wim Wenders, 77. Und von so viel männlichem Alter beseelt, kommt Rodeck zu einem erstaunlichen Fazit am Ende seines Textes. Gérard Depardieu, ein Übergreifer ohne Reue, erfreut sich unverändert weit verbreiteten Respekts. Cannes ist nicht New York und hat auch keinerlei Absicht, es zu werden. Eine etwas feinere Klinge führt da Svenja Flasspöhler im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, wenn sie sagt, Frauen arbeiten am eigenen Ausschluss mit. Die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins erklärt das beispielsweise so. Wir müssen uns klar machen, dass Männer tyrannische Strukturen oft nur aufbauen konnten, weil Frauen sie mitgetragen, vielleicht sogar von ihnen profitiert haben, so Flasspöhler, die Kritik am mächtigen Mann für teilweise überzogen hält, denn sie werden vorsichtiger. Vielleicht hat es am Ende zur Folge, dass Männer eben lieber unter sich bleiben und ihre Seilschaften pflegen, anstatt auch die Kollegin abends zum Bier einzuladen. So arbeiten Frauen an ihren eigenen Ausschluss mit. Auch dieses Interview wird in den sozialen Medien vermutlich stark kommentiert werden. Flasspöhler selbst hält sich hier allerdings fern. Warum sollte ich mir das antun? Die Algorithmen der sozialen Netzwerke belohnen die schrillen Töne. Hass und Shitstorms tragen dazu bei, dass der Diskurs verroht und gleichzeitig immer angstgetriebener wird. Um den Seelenfrieden sorgt sich auch Gerald Felber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er denkt über ein Gegensteuern beim Mitgliederschwund in den christlichen Kirchen nach und fragt schon in der Überschrift: Ist Abendmahl to go die Alternative?
Das war die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander und Fazit mit Gabi Wuttke.